Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Hamburg 2040. Ich bin Malte Heine, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer und wir haben heute die dritte Folge unseres Olympia-Specials. Wir beschäftigen uns ja in drei extra Episoden von Hamburg 2040 mit der deutschen Olympia-Bewerbung für die Spiele 36, 40 oder 44. Hamburg hat neben Berlin, München, der Rhein-Ruhr-Region, seinen Hut in den Ring geworfen und am 31. Mai findet bei uns hier das Referendum statt. Die Abstimmung läuft schon, wir sind mitten drin in der heißen Phase und wollen dann aus allen Perspektiven beleuchten, welche Chancen, Herausforderungen und Perspektiven eben mit Olympia in Deutschland vor allem auch möglicherweise in Hamburg verbunden sind. Wir haben jetzt Perspektive Hamburg gehabt mit dem Sportsenator Andi Grote. Wir haben die deutsche Perspektive gehabt mit dem DOSB-Vorstandsvorsitzenden Otto Fricke. Und jetzt haben wir die internationale Perspektive mit dem deutschen IOC-Mitglied Michael Mronz. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Hallo, danke. Freut mich sehr.
Ja, schön, dass Sie da sind. Sind ja auch nicht nur im IOC, ich will mal kurz die Vorstellung noch mit abschließen. Sie sind auch wirklich absolut im Sport verwurzelt und Sportvermarkter. Sie vermarkten den CIO in Aachen, größte Reitsportveranstaltung der Welt. Andere Mega-Events wie die BMW Open im Tennis, auch German Darts Masters oder die ProSieben Winter Games, also auch innovative neue Formate. Und natürlich besonders spannend die Perspektive im IOC, weil wir müssen reinleuchten, wie stehen eigentlich Deutschland Chancen und was ist damit verbunden? Und wie geht es dem IOC? Also insofern freue ich mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit Ihnen heute.
Ja, freue mich auch und vielen Dank für die Einladung und ich glaube, sehr, sehr spannende Themen, die Sie adressiert haben, gerade eben die deutsche Olympia-Bewerbung. Und eins kann ich vorwegnehmen, es gibt internationale große Neugier auf eine deutsche Bewerbung. Wir sind ja Ende November letzten Jahres in den sogenannten Continuous Dialogue gegangen. Das heißt, wir haben dem IOC gegenüber adressiert, dass wir uns bewerben wollen. Und das wurde dann formal angenommen und so sind wir jetzt im offiziellen Prozess und dadurch gibt es natürlich auch eine größere Fokussierung meiner Kolleginnen und Kollegen auf eine deutsche Bewerbung.
Ist das, wenn Sie daran denken, ich meine 20, 36, 40 ist ja auch so 10, 15 Jahre vielleicht dann hin, kriegen Sie schon Gänsehaut, wenn Sie an Olympia in Deutschland denken oder ist das ein Antriebsfaktor oder sagen Sie mehr, wenn man jeden Tag damit zu tun hat, ist es eigentlich eine professionelle Geschichte?
Ja? Also einmal müssen wir natürlich einen Zuschlag bekommen, deswegen sozusagen die Idee und der Traum von Olympischen und Paralympischen Spielen in Deutschland ist natürlich sehr ausgeprägt, auch bei mir persönlich und wenn man letzte Spiele sieht, wie zum Beispiel in Paris, mit welcher Begeisterung die Menschen in Paris die Spiele verfolgt haben, welcher Begeisterung die Menschen in Frankreich, in der ganzen Welt, 84% der Weltbevölkerung haben sozusagen Spiele von Paris medial konsumiert, zeigt das die Kraft der Spiele und die Idee zu sagen, Mensch, das auch wieder in Deutschland nach 72 ist, glaube ich, eine tolle Aufgabe und auch eine tolle Chance für uns als Land.
Haben Sie einen Lieblingssport?
Ich komme ursprünglich vom Tennis. Mein Bruder war Tennisprofi. Mhm. Und dadurch eben eine natürliche Verbindung zum Tennis. Durch eine Sportverletzung kann ich leider heute nicht mehr aktiv Tennis spielen und bin mehr dem Golf und dem Gym sozusagen verortet.
Okay, ja, Golf ist auch olympisch.
Ja, Golf ist auch olympisch. Gym nicht.
Noch im hohen Alter spielen. Ne? Es ist aber High Rocks ist da möglicherweise eine Demonstrationssportart. Ja? Also wird immer wieder diskutiert hier in Hamburg, weil das aus Hamburg kommt. Also vielleicht geht da auch noch was in Richtung Gym. Ne?
Hamburg darf sich als stolze Heimat einiger Olympiasieger bezeichnen. Alexander Zverev zum Beispiel. Der Tennisstar, geboren und aufgewachsen in der Hansestadt, holte 2021 in Tokio die Goldmedaille. Ebenfalls in der jüngeren Vergangenheit konnte ein weiterer gebürtiger Hamburger auf der olympischen Bühne triumphieren. Moritz Fürste holte mit der Hockeymannschaft sowohl 2008 in Peking als auch 2012 in London Gold, außerdem 2016 in Rio die Bronzemedaille. Für eine Besonderheit hat eine Paralympics-Athletin gesorgt, die Hamburg ihr Zuhause nennt. Edina Müller konnte 2012 die Goldmedaille im Rollstuhl-Basketball gewinnen, bevor sie nach einem Wechsel der Sportart als Parakanutin im Einer-Kajak 9 Jahre später auch Gold holte. In der gesamtdeutschen Olympia-Historie hat es allerdings ein paar Athletinnen und Athleten gegeben, die noch erfolgreicher waren. Hier hat es 2024 eine bedeutsame Wachablösung gegeben. Die Dressurreiterin Isabel Wert hat mit ihrer Goldmedaille bei den Spielen von Paris zur Kanutin Birgit Fischer aufgeschlossen. Beide holten in ihrer Karriere insgesamt 8-mal Gold. Wert hat mit 5 Silbermedaillen sogar noch eine mehr als Fischer und kann sich somit als erfolgreichste deutsche Sportlerin der Sommerspielgeschichte bezeichnen. Auf Platz 3 der ewigen Rangliste steht Dressurreiter Rainer Klimke, der zwischen 1964 und 1988 insgesamt 6-mal Gold gewinnen konnte, plus 2-mal Bronze. Dahinter folgt DDR-Schwimmerin Christine Otto mit 6 Goldmedaillen, die sie allesamt bei den Spielen von Seoul 1988 holte. Zum Vergleich, die erfolgreichsten deutschen Winterolympioniken sind die Rodler Tobias Wendel und Tobias Ahlt mit je 7 Goldmedaillen. Gefolgt von der Rodlerin Nadja Geisenberger, die 6 goldene und eine bronzene Medaille gewinnen konnte, und Claudia Pechstein mit 5-mal Gold, 2-mal Silber und 2-mal Bronze.
Aber wenn wir mal rausgucken, warum würden Sie sagen, ist Olympia so wichtig für Deutschland? Die Bewegung, die Deutschland braucht, ist ja der Claim des DSB auch.
Also ich glaube, als Olympische Spiele und Paralympische Spiele bringen wir etwas mit, was einen unglaublichen Wert für uns als Gesellschaft hat, losgelöst vom Sport. Das ist ein festes Zieldatum. Wir sind ein Land der Dichter und Denker. Mhm. Ich glaube, es gibt kaum ein Land auf der Welt, die so viele Patente einreichen. Mhm. Aber es gibt, ich sag mal, was Einhaltung von Zieldaten angeht, sind wir nicht unbedingt the leading country, um das mal so rum zu formulieren. Ich komme selber aus Köln, die Kölner Oper lässt grüßen. Mhm. Man hat da gewisse Erfahrungen auch hier in Hamburg, die zweite Stammstrecke in München, Stuttgart 21, BR-Flughafen und andere Themen. Und das Schöne ist, sozusagen ein festes Zieldatum ist unverrückbar. Mhm. Und das kann man sehr schön, konnte man es in Paris sehen. Mhm. Jacques Chirac, der damalige Bürgermeister von Paris in den 80er Jahren, hat das Ziel, die Seine zu rekultivieren. Mhm. Hat das nicht geschafft, auch Nachfolgerinnen und Nachfolger von ihm nicht und auch eher nicht als Staatspräsident. Durch die Olympischen Spiele ist die Seine rekultiviert worden. Nicht für die Olympischen Spiele, sondern durch die Olympischen Spiele. Mhm. Das zum Beispiel eben bezogen auf die Gesellschaft. Und warum sagen wir nicht als Beispiel, wir wollen das digitalste Land Europas sein, wenn die Welt zu Gast bei uns in Deutschland sind für die Spiele. Das ist eine Legacy, die einem ganzen Land nutzt, die den Menschen übergeordnet nutzt. Und das Zweite ist sicherlich die Fokussierung auf den Sport. Der Sport ist eine wichtige soziale Achse in unserer Gesellschaft. Das Thema Integration mit und durch den Sport, das Thema Teamgeist, Fairplay, Adipositas, Bewegungsarmut. Das sind alles Themen, die durch den Sport auf eine ganz andere Weise vermittelt werden und transportiert werden können, eben sich gesünder zu ernähren, eben mehr ein Teamplay zu gehen. Und Olympische und Paralympische Spiele führen automatisch dazu, dass es eine stärkere Fokussierung auf den Sport gibt. Ich glaube, das kann man sehr gut an dem Beispiel damals von Hamburg sehen, mit der damaligen Bewerbung für 2024, 2028 mit Hamburg Active City, wo die Stadt heute noch von profitiert.
Ja, unbedingt. Ne? Das ist auch ernst genommen, versucht das Beste draus zu machen. Gleichwohl ist natürlich immer noch so eine offene Rechnung, die Hamburg da hat, die wir natürlich auch jetzt besonders angehen wollen. Aber ich mal aus der, Sie haben das, glaube ich, ganz wirklich toll gesagt zum Sport, was es eigentlich heißen kann. Also so Themen wie Adipositas, mehr Bewegung ist notwendig. Ich glaube, der Standort Deutschland braucht das auch. Ja? Wer spricht ja gern vom Krankenmann Europas, aber sind wir, glaube ich, auch als Standort. Aber nicht, weil wir ein Virus haben, sondern weil wir auch vielleicht zu bequem geworden sind und eben auch zu viel ungesunde Sachen essen. Ne?
Was wir sehen können, was glaube ich toll ist, mit der Idee, Olympische Spiele und Paralympische Spiele in Deutschland durchzuführen, ist sozusagen auch ein Game Changer. Die Menschen wollen das und die Menschen sagen, ja, wir sagen auch wieder Ja zu einem Großprojekt. Ja, das haben wir eindrucksvoll gesehen in der Befragung von München und von Köln-NRW mit 2x66%, in Kiel mit 63%. Das zeigt, die Menschen sagen Ja zu etwas. Und das ist, glaube ich, die Kraft, die damit verbunden wird. Und wenn wir zeitgleich sehen, dass 70% der Menschen sagen in repräsentativen Umfragen in bundesweit, das würde das Erscheinungsbild in Deutschland positiv beeinflussen, das Thema, was Sie gerade ansprechen. Das ist, glaube ich, die große Chance. Und diese Chance zu ergreifen, darauf freue ich mich.
Ja, also wir auch. Wie hoch schätzen Sie denn so die Chancen ein für Deutschland? Ja?
Also es gibt international, wenn ich eben gesagt habe, es gibt eine gute Seite, es ist die große Neugier auf eine deutsche Bewerbung. Die Herausforderung ist, es gibt eine 2-stellige Bewerberzahl. Davon gibt es 3 Regionen, wo noch nie Spiele waren. Indien, Middle East und Afrika.
Gibt es noch so dieses Kontinentalrotationsprinzip oder ist das nicht mehr so?
Ja und nein. Also in Teilen ja, in manchen Teilen, wenn man zum Beispiel die Winterspiele, wenn man zum Beispiel die Zeitschiene 2018, 2022 sieht, war dreimal Asien. Also gesehen Und es gibt andere Beispiele, wenn man jetzt eben sieht, Sommerspiele, 24 Paris, 28 LA, 32 Australien. Also gesehen gibt es für beides. Und das, was heutzutage beim IOC das entscheidende Punkt ist, ist eben die Frage, wie sieht eine Konzeption aus? Ist die Konzeption auf der Basis von nachhaltig überzeugend? Das heißt, wir als IOC würden gar keine Bewerbung mehr annehmen, die nicht nachhaltig ist. Das ist die Grundlage aller Bewerbungen. Und wie gesagt, international haben wir momentan eine zweistellige Werberzahl mit Regionen, wo noch nie Spiele waren, mit Indien, Middle East und mit Afrika. Daneben kommt Südkorea, Europa mit Ungarn und der Türkei. Und ich sage mal, wir als Deutschland, we have to be ready when Europe is going to be asked. Das ist unsere Aufgabe. Dabei bringen wir als Deutschland unglaublich viel mit an den Tisch, die was für uns international als IOC wichtig ist. Wir leben in einer halbwegs friedlichen Region. Wir haben Rechtssicherheit, wir haben Vertragstreue, Organisationstalent und wir wissen aus besonderen Ereignissen große Momente zu machen. Und das ist schon ein unglaublich toller und wichtiger Wert für uns als IOC. Und zeitgleich das, was wir noch ein Stück weit mehr lernen müssen, mit einer Stimme zu sprechen, um eben auch international das Vertrauen, ich sag mal, aufzubauen, das Vertrauen auch zu haben, dass sozusagen der Vertragspartner sagt, ja, das ist ein Weg, den man gemeinsam gehen kann.
Ja, spannende Aussichten auch für Deutschland. Auch da ist ein Wettbewerb, der dann kommt. Aber vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen auch erläutern und erzählen für unsere Hörer, was macht ein IOC-Mitglied? Ja, wie wird man IOC-Mitglied und wie muss man sich das vorstellen? Wie oft sind Sie in Lausanne beim IOC oder ist das mittlerweile alles digital oder wie läuft das? Ne?
Also IOC-Mitglied wird man, indem man gewählt wird. Und zwar von jetzt meinen Kolleginnen und Kollegen. Weltweit gibt es zum jetzigen Zeitpunkt 106 IOC-Member. Dabei interessanterweise knapp die Hälfte, 45% der IOC-Member haben einen Sporthintergrund, dass sie selber mal aktive Athletin und Athlet gewesen sind. Genauso wie die neu gewählte IOC-Präsidentin Kirsten Coventry aus dem globalen Süden, 41, siebenfache Medaillengewinner im Schwimmen bei Olympischen Spielen. Das zeigt eben sehr, sehr eindrucksvoll, dass das Thema Sport komplett im Mittelpunkt steht. Und von den aktuell 116 Membern gibt es 15 sogenannte auch Athletenvertreterinnen und Vertreter, die in den verschiedenen Bereichen, verschiedenen Kommissionen sich einbringen und arbeiten. Und auf Ihre Frage, wie sieht so eine Tätigkeit aus, gibt verschiedene Kommissionen im IOC. Ich bin selber Vorsitzender der Kommission Technology and Technical Innovation. Also in der Fragestellung, welche Techniken, digitale Lösungsmöglichkeiten gibt es für die Ausrichtung von Spielen für die Zukunft. Ein Bereich, der natürlich unglaublich spannend ist, weil er mit vielen Zukunftsthemen sich beschäftigt. Und dort hat man dann physische Treffen, aber eben natürlich auch viel digitale Treffen. Und meine Kolleginnen und Kollegen, muss ich so vorstellen, dass es immer ein Spiegelbild auch der hauptamtlichen Organisationsstruktur ist, wo jeder seine Expertise dort mit einbringen kann. Also meine, Sie haben es angesprochen bei der kurzen Vorstellung, ich komme aus dem Bereich Sportveranstaltungen zu organisieren und das ist dann eben die Perspektive, die ich dort dann mit einbringen darf. Und das Ganze ist, ich sag mal, primär ein Ehrenamt. Man bekommt $7,000 im Jahr dafür. Aber es ist natürlich eine unglaublich fantastische Aufgabe, dort
spannende Leute auch. Ne?
Ja, spannende Leute, aber eben auch das Thema natürlich sehr spannend. Sozusagen eine, also man bekommt natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen auch eine globale Perspektive auf Themen und nicht nur eine reine lokal oder national. Und das ist natürlich unglaublich spannend.
Und auch die Kommission, die Sie leiten, ist natürlich besonders spannend. Innovation, Technologie ist auch mal der Ansatz für uns, ja, generell in Hamburg als Standort, Handel und Hafen und dazu Verbindung, aber eben auch auf dem Weg und viele Schritte gegangen zum Innovationsstandort, Technologie, Deep Tech Entwicklung hier zu machen. Und das wollen wir natürlich auch in dem Hamburger Bewerbungskonzept ändern. Was würden Sie sich wünschen? Was sind Innovationen im Bereich Sportveranstaltungen? Welche Technologien kann man da nutzen? Stichwort Nachhaltigkeit, Klimaneutralität oder sowas. Gibt es da schon Entwicklungen oder an was arbeiten Sie da?
Also ich persönlich glaube, dass gerade das Thema KI wird den Sport in verschiedenen Bereichen verändern. Er wird auf der einen Seite stärker demokratisieren. Das heißt, es ist nicht mehr entscheidend alleine, wo du sozusagen geboren bist und wo du aufwächst, weil Zugang zu guten Trainern und anderen Themen kannst du heute durch technische Möglichkeiten unglaublich gut lösen. Durch KI hast du, kannst du deine eigenen Trainingsmethoden optimieren, etc. pp. Das ist, glaube ich, eine unglaublich große Chance und schafft eben nochmal stärker, sozusagen den internationalen sportlichen Wettbewerb nochmal stärker zu fördern. In dem Zusammenhang übrigens 90% der Einnahmen des IOC werden wieder an den organisierten Sport ausgeschüttet. Und ein Fünftel der Länder weltweit können nur Sportangebote schaffen, aufgrund der Einnahmen, die sie vom IOC haben. Wie als Beispiel jetzt eben in solche technologischen Lösungen. Das Zweite, ich glaube, durch KI wird die Subjektivität bei Sportarten, wo es Richter gibt, in Zukunft eine andere Rolle einnehmen. Beim Eiskunstlaufen, beim Reiten und anderen Themen. Beim Turmspringen. Weil natürlich KI viel genauer und viel besser eben analysieren kann, ob die Aufgabe ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, wo die Fehlerquellen sind und das eben, ich sage jetzt mal.
Und auch der Faktor Mensch und Anfälligkeit, da gibt es ja häufig Tränen, wenn man das dann auch so macht.
Ganz genau, und dadurch wird es, glaube ich, transparenter und objektiver. Das sind nur zwei Beispiele, aber eben auch als Beispiel Themen, effizienter Energieeinsatz bei Spielen und andere Themen. Wie gesagt, das Thema der Nachhaltigkeit ist für uns ein zentrales. Die Frage der Optimierung, der Mobilität, wie komme ich von A nach B, welche Analysen habe ich dort, um dort eben optimieren, Mobilitätseinsatz und auch die Vernetzung der verschiedenen Mobilitätsformen, ob das eben ÖPNV ist, ob das Individualverkehr ist, diese besser ineinander zu vernetzen. Das ist eben eine große Chance, die durch Technologie natürlich sich ergibt.
Und es gibt ja häufig so Kritik, muss man vielleicht mal, vielleicht können Sie mal ein bisschen ausführen am IOC, naja, das ist irgendwie Intransparenz, Entscheidungen sind politisch geprägt und also wie kommt das zustande? Korruptionsthemen mit der FIFA, wird da viel in einen Topf geschmissen. Können Sie da mal so ein bisschen einordnen, vielleicht auch mal so ein bisschen das ein oder andere Vorurteil mal einordnen, was dann kommt?
Also ich kann natürlich nur fürs an der Stelle sozusagen den Blick auf den IOC mich zu äußern. Zur FIFA kann ich nichts zu sagen.
Wie im Kurs, gibt noch keinen Friedenspreis, glaube ich.
wie kurz ausgeführt, wir generieren über einen Term von 4 Jahren generieren wir 8 Milliarden Euro Einnahmen. 90% dieser Einnahmen werden wieder an den organisierten Sport ausgeschüttet. Als Beispiel für die Durchführung der Olympischen Spiele in Paris haben wir als IOC 1,9 Milliarden Euro dazugegeben. Und Paris hat selber mit 70 Millionen Euro Gewinn abgeschlossen. Das heißt, Durchführung von Olympischen und Paralympischen Spielen sind heutzutage keine Veranstaltungen mehr, die Milliarden kosten. Eines der Rumors, die häufig im Raum stehen.
Ja, vielleicht noch, da gibt es immer eine Unterscheidung sozusagen die Durchführungskosten selbst, plus, was Sie auch angesprochen, die Szenen, Rekultivierung.
Ja, genau.
Das wir sozusagen, das sind keine Durchführungskosten. Das sind sozusagen vielleicht aus Anlass der Olympischen Spiele durchgeführte Investitionen, die aber sozusagen nicht in der Durchführung mit drin sind. Ne?
Also es gibt sogenannte reine OKOK, also Organisationsdurchführungskosten und Non-OKOK-Kosten. Einfaches Beispiel, oder Sie haben es angesprochen, die Rekultivierung der Seine. Die Rekultivierung der Seine hat in Frankreich etwas mehr als 1 Milliarde Euro gekostet. Die Rekultivierung der Seine war nicht für die Spiele notwendig, aber es ist durch die Spiele realisiert worden, was den Pariserinnen und Parisern heute
Legacy, was sie
nutzen können. Ein anderes Beispiel ist als Beispiel die Erstellung eines olympischen und paralympischen Dorfes. Die Erstellung des Olympischen Paralympischen Dorfes ist, das Dorf wird, ich sag mal, gebaut, um Wohnraumbedarf in einer Region Mangel entgegenzuwirken. Mit Fertigstellung wird es temporär an den Ausrichter von Olympischen Spielen sozusagen vermietet und danach sozusagen in die ursprüngliche oder in die eigentliche Idee überführt, nämlich Wohnraum zu schaffen. Und das aus unserem Wunsch heraus, das ist ein Londoner sehr gutes Beispiel, in einer Ansiedlung im Sinne von sozialen Wohnungsbau, Mietwohnungen und Eigentumswohnungen. Und das hat zum Beispiel in London eben sehr eindrucksvoll funktioniert. Und man kann sehen, dass gerade auch in Paris dieser Prozess dort sehr erfolgreich aufgesetzt wird.
Ja, und das ist natürlich für uns als Handelskammer und Vertreter hier der Standort ist für die Wirtschaft besonders interessant, wenn man sozusagen dann diese Projekte auch realisieren kann, die man sowieso braucht. Ich sag mal, Erreichbarkeit, internationale Anbindung am Flughafen, Hauptbahnhof, hier sozusagen nochmal sind Sachen, die wir eh brauchen, wo wir vielleicht dann auch hier so eine gute Möglichkeit haben, was ja dann auch spannend ist. Aber das sind dann also nochmal so diese Non-OKOK-Geschichten, das würde mal kurz zur Einordnung, vielen Dank. Vielleicht können Sie dann mal auch IOC Thomas Bach war ja Vorgänger von Christy Coventry, ist so angetreten, Reformprozess. Und was ist vielleicht auch jetzt anders aus Ihrer Sicht? Wir leiten das ja auch schon sehr, sehr lange, die Themen, auch die letzte deutsche Bewerbung, die in Hamburg dann ja auch gescheitert ist. Was hat sich damals jetzt auch geändert in den letzten 10 Jahren im IOC, auch in den Bewertungskriterien, worauf wird jetzt mehr geachtet? Ne?
Also Thomas Bach, auch wenn das in manchen Teilen in Deutschland kritischer betrachtet wird, waren sehr erfolgreicher Präsident. Er hat sozusagen wichtige Reformprozesse im IOC vorangetrieben, in einer globalen Organisation. Das muss man immer dabei eben auch berücksichtigen. Und das zum Beispiel, also sogenannte Agenda 2020, 2020 plus 5, das waren seine Reformprozesse. Das konnte man eindrucksvoll bei den Spielen in Paris sehen. Mit einem Kernsatz zusammengefasst, Spiele müssen zu einer Stadt passen, nicht die Stadt zu spielen. Gab es früher die Olympischen Ringe an einem Olympiastadion, was extra neu gebaut worden ist. Hat man es in Paris gesehen, die Olympischen Ringe waren am Pariser Eiffelturm. Ja. Und tolle Locations, die sozusagen dort genutzt worden sind. Und das ist eben der Kernreformprozess. Schau dir an, welche Sportstätten gibt es in deiner Stadt, welche kannst du temporär nutzen und bau etwas, wenn es ein Nachhaltigkeitskonzept gibt. Also wenn es ein Nachnutzungskonzept gibt, was, ich sag mal, sich erschließt, dann macht Bauen Sinn. Das hat man zum Beispiel in Paris gesehen, wo eine neue Schwimmhalle gebaut worden ist, die genutzt worden, die in Nutzung ist. Dann macht das Sinn. Ansonsten muss man schauen, wo gibt es eben Infrastruktur, die dann nicht in einer Stadt ist oder in einer Region ist, sondern weiter weg ist. Aber baue nicht etwas, wenn es kein klaren Nachnutzungskonzept hat. Und das ist sozusagen der große Veränderungsprozess, der stattgefunden hat. Und dadurch wird das natürlich nochmal deutlich attraktiver, auch für andere Regionen und andere Städte und andere Nationen sich für Olympische Spiele zu bewerben unter diesem Nachhaltigkeitsaspekt. Und der Reformprozess vom IOC war, dass man gesagt hat, wenn wir einen geeigneten Kandidaten haben, dann wollen wir uns dazu entscheiden. Das heißt, es gibt nicht mehr diese Frist 7 Jahre vorher und dann 5 Kandidaten, 4 Verlierer und 1 Gewinner. Sondern es gibt im IOC das Games Department, mit dem man im regelmäßigen Austausch ist. Dadurch haben sich die Bewerbungskosten deutlich reduziert.
Berühmte ruinöse Wettbewerb, dass man schon viel Investitionen tätigen muss, um seine Bewerbung glaubhaft zu untermauern und dann nachher vielleicht für die Katz gewesen.
Und das ist ein Reformprozess, den Thomas Bach sehr, sehr stark vorangetrieben hat. Und in seiner Rede in Paris, als er gesagt hat, dass er, auch obwohl es einen großen Wunsch gab beim IOC, dass er nochmal für eine Legislatur antritt, hat er gesagt, als er gesagt hat, er tritt nicht mehr an, hat er gesagt, wir als IOC müssen offen sein für eine neue Generation. Die muss auch nicht unbedingt aus Europa kommen, muss auch nicht mehr männlich sein. Und wenn ich heute sage, es ist toll zu sehen, mit welcher neuen und anderen Energie Kirsty Coventry sozusagen jetzt ihr Programm Fit for the Future, wie sollen zukünftige Spiele aussehen, voranbringt, ist das keine Kritik an Thomas Bach, sondern genau das, was er sozusagen immer gesagt hat, was wir als nächstes auch als IOC, was glaube ich gut wäre.
Und gibt man da schon irgendwie so einen Stempel von Kirsty Coventry? Was sind so ihre Ziele oder noch neue Sachen, die man gerne erreichen möchte? Vielleicht auch mit Blick auf eine deutsche Bewerbung, ja? Egal wer nachher das Ausrichterrennen, das er hier dann macht. Was kann man denn bieten, ja, was innovativ dann ist, um den Vorstellungen da auch gerecht zu werden?
Ja. Also man kann ja ein Thema schon sehr sehen, was sie in diesem Fit for the Future, da gibt es verschiedene Working Groups, die sich dort einbringen. Und eine Working Group war eben die Female Category. Und wie kann man die nochmal besser schützen? Da gibt es ja jetzt sozusagen einen konkreten Vorschlag, der in place ist, der jetzt in der Hinführung auch zu LA 28 in die Umsetzung kommt. Also das heißt, da kann man schon eine sehr klare Handschrift von ihr erkennen. Das zweite ist sicherlich, dass Kirsty sehr klar gesagt hat, wir müssen gucken, dass wir aus den Spielen versuchen wollen, die Komplexität rauszunehmen, weil eben zu Olympische und Paralympische Spiele zu organisieren, ist schon eine sehr komplexe Herausforderung. Das sage ich mit dem Background von Organisation von Sportveranstaltungen. Also ich war selber in Paris, das waren ja meine ersten Spiele in der Funktion, selber, sagen wir mal, wirklich beeindruckt über die Komplexität ich sage mal, der Organisation. Und dort eben hinzugehen und zu sagen, welche Venues können wir mehrfach nutzen, um dort verschiedene Disziplinen auszurichten, was man schon in Paris in Teilen gesehen hat. Das sind Themen, die sie sehr stark weiter voranbringt. Und das Dritte ist sicherlich die Frage, okay, wo sind welche Sportarten, die für die Zukunft eben auch attraktiv sind? Wir haben ja gerade bei den jungen Menschen einen unglaublich hohen Zulauf. Und auch wir sehen ja auch in den Zustimmungen, in den Bürgerbefragungen, dass gerade jungen Menschen sehr olympische Spiele sich wünschen. Und das zeigt eben die Attraktivität, die Magic of the Rings, wie wir immer sagen. Ja. Und dort eben auch das Sportangebot so zu gestalten, dass sozusagen das auch das Interesse auch auf das Angebot trifft. Das ist eine der Themen, mit denen wir uns intensiv beschäftigen.
Ist das eigentlich ein grundsätzliches Thema auch? Also in Hamburg sehen wir es in Umfragen ja sehr deutlich, dass ich sag mal so bis 29, 30 so ist die Zustimmung dann mal satt, 2/3 ja, dann dafür. Aber so über 65 ist es genau andersrum. Ne? Das ist ja so 2/3 dagegen und 1/3 dann dafür. Ist das ein globales Phänomen oder Erklärungsansätze? Warum ist das so? Ne?
Ein globales Phänomen ist es also nicht. Also international können wir so nicht feststellen. Mhm. Aber ich will es mit einem kleinen Beispiel vielleicht aufzeigen. Vor den Spielen in Paris sind die ein oder anderen Pariser, haben die Stadt verlassen und haben gesagt, wir stellen unsere Wohnung über Airbnb und andere Themen zur Verfügung. Mhm. Während der Spiele haben viele versucht, wieder zurückzukommen, noch an Karten zu kommen, weil sie gesagt haben, Mensch, ist ja doch ganz anders, als wir gedacht haben. Ja, und das sieht man überall, das ist immer das gleiche Phänomen. Und wir als in Deutschland, wir können das damit übersetzen. Der eine oder andere, speziell die Altersgruppe, die Sie gerade angesprochen haben, erinnern sich ja noch an die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. 3 Monate vorher, große Schlagzeilen noch, sind die Stadien sicher, gelbe Karte für die Sportinfrastruktur und so weiter und so weiter. Kaum rollte der erste Ball, ja, und es gab große Werbekampagnen zu Gast bei Freunden, und was war es nach dem Sommermärchen? Mhm. Ja, weil die Menschen das Sommermärchen gemacht haben. Mhm. Und möchte einer heute das Erlebnis Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland missen? Ich glaube, die wenigsten.
Definitiv nicht. Nee.
Und deswegen kann ich nur sozusagen die Menschen, ich sag mal, motivieren, wenn sich an das Sommermärchen 2006 erinnern, das wäre die gleiche Chance für Olympische und Paralympische Spiele hier in Deutschland.
Aber ich sag mal, halb gescherzt, aber da gab es auch den Kaiser, der hat gesagt, das Wetter ist jetzt gut und die Stimmung ist gut.
Ja.
Ja, und dann war es auch so. Ja. Ja. Und er hat es auch gemacht und der hat auch das Gesicht der deutschen WM-Bewerbung gewesen. Gibt es schon Überlegungen oder Planungen, kann man schon sagen, gibt es schon ein Gesicht der deutschen Olympia-Bewerbung? Weil es wird ja auf jeden Fall eine deutsche Bewerbung geben, muss man auch mal sagen. Ne? Die Bundesregierung steht klar dahinter, es gibt zwei positive Volksreferenten. Also insofern ist völlig klar, egal wie es in Hamburg ausgeht, es gibt eine deutsche Bewerbung. Ne?
Es wird eine deutsche Bewerbung geben, was ist sehr gut. Es gibt ein klares Commitment auch der Bundesregierung dazu. Mhm. Es gibt ein klares Commitment sowohl des Kanzlers wie auch des Vizekanzlers dazu. Das ist eine Möglichkeit für uns als Land, eben auch notwendige Investitionen besser zu allokieren mit dem festen Zieldatum. Und so gesehen, Sie haben es angesprochen, die beiden Referenten, ob das München oder Hamburg, München und NRW ist mit 266%. Mhm. Berlin, die keine Bürgerreferendum durchführen können, da wird sich das Abgeordnetenhaus damit beschäftigen. Das heißt, momentan sind 3 von 4 auf jeden Fall in place. Mhm. Wir als DSB entscheiden Ende September, mit wem wir ins Rennen gehen. Und so gesehen, glaube ich, würden wir uns auch freuen, wenn Hamburg auch mit dabei ist, weil Hamburg hat ein sehr überzeugendes Konzept. Und das sehe ich auch in den bilateralen Gesprächen mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Das ist eine große Interessenslage für eine deutsche Bewerbung. Und dann auch die Frage, welche Konzepte habt ihr? Und bei allen 4 merkt man, dass sozusagen es Klick macht, dass alle 4 sagen, ah, das ist aber interessant, erzähl mir mehr davon. Der berühmte Elevator-Pitch. Und das ist eben toll zu sehen. Und deswegen, glaube ich, ist es eine große Chance für uns als Land.
Ja, glaube ich auch. Aber es gibt ja auch immer mal so, wie ist das international ein Thema? Wie kommt ja Bundespräsident Steinmeier, sagt, also 2036 kann ich mir gar nicht vorstellen, 100 Jahre Spiele nach 1936 in Berlin, geht irgendwie nicht. Ist das eine deutsche Diskussion oder wird das international beachten.
Also ich habe in dem Kontext, sagen wir mal, 2 sehr harte Informationen. Wir diskutieren in Deutschland immer sehr, sehr viel über das Thema Wo und Wann. Das Wo ist jetzt hart gesprochene technische, nämlich mit dem besten Konzept für Deutschland, weil wir treten international gegen Indien, gegen Ungarn. Ja, und wenn ich jetzt fragen würde, welche Stadt tritt denn für Indien an, dann würde man es im Zweifel nicht wissen. Ja, und das geht natürlich dann für Deutschland genauso. Deswegen werden wir nur eine Chance haben, wenn wir als Deutschland geschlossen antreten. Das ist dieses Thema mit der einen Stimme sprechen, was ich gesagt habe. Das wird die große Herausforderung sein, eben mit dem einen Kandidaten dann mit einer Stimme an der Stelle eben zu sprechen. Aber das ist dann eben damit auch verbunden, die große Chance. Das Thema des Wann ist eine reine internationale Frage. Mhm. Ist keine nationale Frage. Ich weiß, das tut sehr weh, aber es ist eine reine internationale Frage. Ja. Und deswegen sage ich, we have to be ready when Europe is going to be asked. Mhm. Und das kann 36, kann 40 und kann 44 sein. Und deswegen haben wir ja auch in den Bürgerbefragungen, wird ja auch in Hamburg oder in München oder in Köln, Rhein-Ruhr, war ja sozusagen die Abfrage 36, 40, 44. Mhm. Und so gesehen haben die Bürgerinnen und Bürger klar ja dafür auch gewotet. Mhm. Und daher, glaube ich, stellt sich diese Frage nicht, sondern die Frage ist dann natürlich, wie gehen wir dann, wenn wir als Beispiel 36 Spiele bekommen, wie gehen wir dann mit den Erlebnissen von 1936 um und greifen wir sie auf und selbstverständlich müssen wir sie aufgreifen und sozusagen als sozusagen mit integrieren und die Verantwortung dort natürlich auch dem nochmal nachkommen. Mhm. Aber die entscheidendere Frage eigentlich ist die Frage, wo wir eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen haben, ist das Warum. Und das Warum hat eine internationale Dimension und eine nationale Dimension. Und das ist eigentlich das, wo ich mich am liebsten mit beschäftige, nämlich und mit dem Warum. Was bringen Spiele für die Menschen? Mhm. Ja, was bringen die Spiele für den Sport?
Und auch fürs IOC und für die Sportwelt.
Ja, und fürs IOC, genau. Also warum sollten wir IOC die Spiele nach Deutschland geben? Was bringen wir mit für das Movement? Ja, und wie gesagt, Paris hat das eindrucksvoll gezeigt, ob das eben sozusagen für den Sport ist, diese eine Stunde mehr in den Schulen, in den Grundschulen landesweit. Die Rekultivierung des Seine, das sind die beiden Legacy, die sozusagen Paris mit sich gebracht hat. Und dies warum, das müssen wir erarbeiten. Deswegen als Beispiel zu sagen, wir wollen das digitalste Land Europas sein. Mhm. Wenn die Spiele hier sind, wenn die Welt zu Gast ist. Mhm. Ja, das ist eine tolle, weil das nutzt allen Bürgerinnen und Bürgern, das ist eine Riesenchance für uns, eben mit dem festen Ziel. Dann bringen wir ein kleines Beispiel. Das Thema Digitalisierung der Schiene bringt 20% mehr Schienenverkehr auf die Schiene, ohne dass ein Schienenkilometer neu gebaut werden muss. Und erhöht die Verlässlichkeit und die Pünktlichkeit.
Naja, und ich finde, haben wir seit der Euro 24 auch noch was gut zu machen, ja? Dass wir eben auch pünktliche Züge dann liefern. Das müssen wir nochmal wieder zeigen. Ja? Also, dass sozusagen auch der deutsche Organisationsnimbus auch sozusagen
dann ich bin sehr zuverlässig mit der neuen, mit Frau Paller als neue Vorstandsvorsitzende, dass sie mit und ihrem Team mit voller Wucht sich einbringt.
Ja, sehr, sehr gut. Ja. Wenn wir noch mal so ein bisschen, wenn ich fragen darf, Sie machen ja viele andere Sportveranstaltungen auch. Das ist ja im Prinzip jetzt in dieser Winter Games werden auch gemacht oder eine Einzelsportveranstaltung ist ja von Organisationsleistung her sozusagen schon vergleichbar. Natürlich nicht in die Dimension, wenn man so ein Multisport-Event hat wie Olympische Spiele. Wie ist aus Ihrer Erfahrung so worauf muss man besonders achten, warum kriegt der Organisationsweltmeister Deutschland das hin? Ja? Und was wäre Ihr Rat an Ausrichterstädte, sich jetzt schon Gedanken zu machen, ja, damit man rechtzeitig anfängt? Weil 2036, wenn es kommt, das wäre ja quasi auch jetzt fast übermorgen. Ja?
Ich höre ab und zu bei, jetzt gar nicht in Hamburg unbedingt, sondern in anderen Bewerberstädten kam dann so ein Kritikpunkt auf. Ja, wenn das die vorgesehene Fläche für das Olympische Dorf ist, dann müssen wir das sozusagen nur lange vorhalten und können das jetzt nicht entwickeln. Mhm. Und das ist meine einfache Antwort, wenn ich den Planungshorizont in Deutschland anschaue bei Großprojekten, dann müssen wir jetzt Gas geben, wenn wir pünktlich fertig sind. Mhm. Ja, und das ist immer wieder wiederkehrend, dieses feste Zieldatum. Mhm. Das schafft einfach Themen nach vorne zu bringen, wo wir sonst länger brauchen, länger mit hadern, länger drüber abwägen. Und dann will ich den Abwägungsprozess nicht sozusagen aufheben, aber sozusagen er beschleunigt das und schafft eben einfach auch Themen, die verkrustet sind, schneller aufzubrechen. Und das ist eben die große Chance. Und ich würde mir wünschen, dass am Ende es ja nur einer von den Vieren werden kann. Würde ich mir aber wünschen, dass eigentlich alle vier sozusagen diese Kraft und diese Dynamik, die momentan in dem Bewerbungsprozess zu sehen ist, diese eigentlich aufrechterhalten und auch umsetzen. Also ich bringe mal das Beispiel Wohnraummangelbedarf ist in allen vier Regionen nach meinem Kenntnisstand jedenfalls ausgeprägt vorhanden.
Ist ein Thema, Romy.
So. Ja, klar. Selbst wenn drei Regionen nicht zum Zuge kommen, warum soll ich nicht die Fläche auch nutzen? Warum habe ich nicht den gleichen Anspruch, pünktlich fertig zu sein? Ja, und so gesehen hätte man einen Nutzen für auch da wieder für die anderen drei Regionen auch. Und ich glaube, in dem Sinne muss man stärker in diese Themen denken. Wo kann man eigentlich den angeschobenen Prozess für mich nutzen, um dabei eben auch weiter einen Erfolg zu haben? Und da ist wirklich Hamburg finde ich eben mit Hamburg Active City ein tolles Beispiel.
Mhm. Ja, und auch ist mal römisches Dorf. Also das ist ja auch, finde ich, wirklich auch faszinierend, dass man baut sowieso die Science City in Bahrenfeld, ja? Ja. Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, rund ums DESI und sozusagen einen Innovationscampus auch zu machen. Und ich sag mal, das wird sowieso gemacht. Ja, es wird sozusagen nur auf Olympia ausgerichtet, genau. Und würde ein bisschen beschleunigt werden dadurch. Ja. Ne? Das ist sozusagen genau, wie Sie sagen, eigentlich die sagen, man muss es sowieso tun und dann noch beantragen. Ja. Ja, sehr schön. Wie, was ich mal auch gerne so, gerade in diesem Olympia-Podcast, ich auch Sport begeistert, kann man ja gar nicht anders machen, wenn man in dem Metier unterwegs ist. Aber die Olympia ist halt ja auch mehr als Wirtschaft, Fakten, Emotionen, sondern ja vor allem die Olympic Moments, die einem in Erinnerung bleiben. Ja? Was sind Ihre zwei, drei größten olympischen Momente, wenn Sie da so nachdenken? Ja?
Also ich glaube, die größten Momente sind ganz unterschiedlich. Sind natürlich auf der einen Seite die besonderen sportlichen, besonderen Herausforderungen, Leistungen, ob man jetzt eben Leichtig an Usain Bolt denkt. Mhm. Wenn man im Wintersport an Eddie the Eagle denkt, ja, also gerade die etwas, sagen wir mal, Bevölkerung mit mehr Erfahrungswissen sozusagen angesprochen.
Jürgen Hingsen, ja,
Jürgen Hingsen, der in Seoul dreimal Fehlstart beim 100 Meter. Also so gesehen, glaube ich, gibt es, würde man Unrecht, wenn man jetzt einzelne Momente rausnimmt. Und das ist ja gerade die Faszination, dass einfach jede Spiele mit ihren eigenen Geschichten und gerade eben auch Sportarten, die, sagen wir, nicht so stark im medialen Fokus stehen, dadurch eben eine andere Sichtbarkeit bekommen. Mhm. Und ich sag mal, Athletinnen und Athleten, die in Sportarten trainieren, die nicht so stark sichtbar sind, aber die machen den gleichen Aufwand. Und dass sie da eine Weltbühne haben, sich und ihre Leistung zu präsentieren, ist, glaube ich, eben was ganz, ganz, ganz Tolles. Mhm. Und das gleichzeitig eben auch als Beispiel dort, durch die Einnahmen vom IOC werden auch wiederum alle internationalen Verbände auch wieder auch wirtschaftlich sozusagen, haben sie Einnahmen aus dem IOC heraus, um das eben in ihren Sport zu investieren, um eben dort professionelle Strukturen aufzubauen, um dort eben Trainingsmöglichkeiten zu schaffen und andere Themen.
Das ist auch eine sehr falsche Antwort, wenn man so durchdenkt, die einzelnen Momente und sowas. Man kann natürlich keine Bäume vornehmen, aber es sind schon mal große, große Emotionen. Ja. Sozusagen auch dran denke. Aber Sie sind ja, wenn Sie nochmal gucken, jetzt Olympia in Deutschland, kann man sagen, in einem Satz, warum ist das das Beste, was uns passieren kann in Deutschland, dass wir jetzt mal so ein Ding haben?
Ich glaube, es ist eine Riesenchance, dass die Welt auf Deutschland schaut. Mhm. Dass wir die Chance haben, unser Land mit den notwendigen Themen voranzubringen, mit einem festen Zieldatum. Und dass die Chance für uns als Gesellschaft eben auch diesen notwendigen Impuls zu bekommen, den es, glaube ich, uns gut tut, um auch die, eine der führenden Rollen in Europa und eine der führenden Rollen in der Welt auch einzunehmen und wahrzunehmen.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, fast ein gutes Schlusswort. Ja, ich will aber trotzdem nochmal so zum Abschluss ein bisschen drauf gucken, dass Sie sind ja mit Ihrem bisherigen Sportveranstaltung, wie ich das sehe, noch nicht in Hamburg aktiv. Ja?
Das ist richtig, ja.
Ja, genau. Warum nicht? Also dann wäre doch Olympia passend. Ja?
Also ich sag mal, von meinem beruflichen Thema habe ich sozusagen mein Leben ein bisschen verändert durch persönlichen Schicksal. Mein Mann ist 2016 verstorben, bin 2017 ein halbes Jahr USA gegangen, Seattle gemacht und habe für mich entschieden, dass ich, bestimmte Themen neu aufstelle, um wieder neugierig fürs Leben zu werden und damit auch wieder neue Lebensfreude zu bekommen. Und habe damals entschieden, meine Sportagentur zu verkaufen. Mhm. So gesehen bin ich noch, wie Sie richtigerweise ausgeführt haben, Geschäftsführer in Aachen beim CIO mit einem tollen Team gemeinsam. Da gibt es einen Verein der hauptamtlichen Vorstände und ich bin dort Geschäftsführer in der GmbH. Und das macht große Freude. So gesehen bin ich dem Sport auf der organisatorischen Seite weiter verbunden. Und in einer kleinen beratenden Funktion noch beim Tennis in München, aber ansonsten sozusagen im Sport mehr jetzt eben auf der ehrenamtlichen Seite durchs IOC, gleichzeitig im Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes und versuche mir dort eben meine Erfahrungen sozusagen im Ehrenamt mit einzubringen und einen Beitrag dazu zu leisten, dem Sport die Sichtbarkeit zu geben, die ich glaube, der wichtig ist für uns als als Gesellschaft, ich habe es ja ausgeführt, das Thema eine wichtige soziale Achse in unserer Gesellschaft. Mhm. Und daneben bin ich als Unternehmer tätig und investiere in Unternehmen, die ich spannend finde. Und da war dann auch schon ein Unternehmen aus Hamburg dabei.
Ja, okay. Ja, genau. Welchen Fokus haben Sie da?
Ich fahre nach, also ich habe da ganz unterschiedliche Fokus, also von digitale Kommunikation über KI und in anderen Bereichen und so gesehen. Und wie das immer ist bei Startups, manche funktionieren und manche funktionieren nicht, aber das ist, glaube ich, das, was auch das Unternehmertum in manchen Teilen ja auch auszeichnet. Sagen wir, ich versuche mich darauf zu konzentrieren, dass die meisten funktionieren.
Okay, ja, sehr, sehr gut. Ja, gutes Sparring und gutes Netzwerk. Und mögen Sie noch vielleicht zwei, drei Sätze sagen zu Ihrer ehrenamtlichen Arbeit auch in der Westerwelle Foundation? Was sind da so die Projekte, die kommen? Weil das ja auch nochmal eine besondere Facette ist auch.
Genau, also als mein Mann 2013 aus der Politik ausgeschieden ist, hat er jetzt gedacht, er war auch sehr viel in Afrika unterwegs, in der Funktion als Außenminister, und hat eben gesehen, die vielen jungen Menschen in Afrika und sozusagen in Teilen deren Ideen sich zu entwickeln in ihrem eigenen Lande. Und wir müssen ja sehen, die große Flüchtlingswelle war ja 2015, also zwei Jahre später. Und die hat immer gesagt, die Menschen wenden sich nicht ihres Landes ab, weil sie ihr Land nicht mögen und weil sie Menschen nicht mögen oder sonst was, sondern ganz im Gegenteil, sie wenden sich ab, weil sie keine ausreichende wirtschaftliche Perspektive haben. Mhm. Und dort eben zu schauen, was ist der Erfolg Deutschlands? Der Erfolg Deutschlands ist der deutsche Mittelstand. Mhm. Ja, die Mischung aus börsennotierten Unternehmen auf der einen Seite und Mittelstand auf der anderen Seite. Das ist das, was, ich sag mal, den Deutschland ausmacht. Und dort eine Unterstützung zu geben, den Unternehmertraum von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern zu unterstützen. Das ist die Kernidee der Stiftung, die ja damals mit dem Unternehmer
Echte wirtschaftliche
Zusammenarbeit mit dem Unternehmer Ralf Dauermuth gegründet hat. Mhm. Und was heißt ganz konkret? Wir betreiben in Afrika zum jetzigen Zeitpunkt vier, es kommt jetzt ein fünftes Startup-Haus dazu in Tunesien, in Ruanda, in Tansania, in Kenia, und es kommt jetzt neue Ghana dazu. Mhm. Wir unterstützen dort eben junge Unternehmerinnen und Unternehmer. Übrigens 40% der Unternehmer dort sind Unternehmerinnen in Afrika. Mhm. Und durch den Support, den wir geben, Stellung von Infrastruktur, entsprechende Programme, die wir aufsetzen für Education, Pitch, Finance, Digitalisierung, andere Themen, unterstützen wir die Unternehmen, sich selber weiterzuentwickeln und schaffen es mittlerweile rund about 400 Arbeitsplätze im Schnitt pro Jahr, dass in den Unternehmen dort neu geschaffen werden. Und das ist, glaube ich, eine tolle Sache. Und ich bin immer dort mit sehr, sehr großer Begeisterung, weil man wirklich das Leuchten in den Augen der Menschen sehen kann, dass sie wirklich ihren Traum leben wollen. Und das, was die Arbeit der Stiftung, glaube ich, auch mit auszeichnet, wir arbeiten in den Häusern nur mit Locals. Das heißt, das ganze Team vor Ort sind immer Mitarbeiter aus den jeweiligen Ländern. Mhm. Weil bewusst nicht sozusagen wahrgenommen werden, jetzt kommen wir Deutschen, erklären jetzt mal, wie die Welt funktioniert. Mhm. Das ist genau nicht der Ansatz, sondern wir kommen dahin als Partner. Wir möchten gerne gemeinsam etwas aufbauen. Wir möchten gerne, wenn es die Möglichkeit gibt, unsere Erfahrungen einbringen. Aber genauso möchten wir von der Erfahrung aus den Ländern lernen, aus den Kulturen heraus lernen, um dort dann immer in der Lage zu sein, ich sag mal, gemeinsam die richtigen Weichenstellungen zu schaffen und selber Unternehmer zu sein und hier und da in Deutschland ja mit der einen oder anderen Bürokratie ja auch konfrontiert zu sein, würde ich mal sagen, ist sozusagen die bürokratische Hürde in Deutschland manchmal, ich sag mal, deutlich weniger die Herausforderung, unternehmerisch erfolgreich zu sein, als manche Herausforderungen in Afrika. Und dort zu versuchen, einen Beitrag zu leisten im Team, macht irre viel Spaß bin eben dort auch mit Ralf Dauermuth, der Gründer von United Internet, und er und ich sind dort sozusagen im Vorstand natürlich auch ehrenamtlich beide, und es ist eine tolle Aufgabe.
Ja, absolut. Ja, das finde ich spannend, und ich sag mal auch gerne, da das jenseits von Olympia das Angebot, wenn wir das als Kammerorganisation irgendwie unterstützen können über die AHKs oder über Kontakte oder was dann dabei ist, wirklich genau ja der Ansatz, weil auch die duale Berufsbildung als Thema ist ja auch immer so sehr nachgefragt bei vielen Unternehmen aus Afrika auch, dass wir dann sozusagen das gucken. Ich glaube, es ist im besten Sinne eine Perspektive, die man machen kann, aber wo sie auch ein bisschen der Kreis vielleicht auch schließt zum Sport. Ne? Ich meine, auch Sport ist ja auch ein großer Motivationsfaktor für Menschen aus vielleicht ärmeren Verhältnissen und dann eben auch eine Struktur und Halt zu finden und sich zu entwickeln. Ne?
Ja, also selbst ich sag mal, gerade im afrikanischen Bereich sieht man ja unglaublich tolle Leistungen von Sportlern und Sportlerinnen, weil sie auch die Möglichkeit ist, sich dort ihr eigenen Lebensunterhalt aufzubauen. Mhm. Und es macht unglaublich viel Spaß, sich mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem IOC dort eben, ich sag mal, auch auszutauschen zu den Sportthemen, aber auch zu den anderen Themen. Auch da kann ich immer unglaublich viel lernen und so gesehen sehen Sie hier jemanden sitzen, der jeden Morgen voller Begeisterung aufwacht und sich freut, was der Tag einem bringen kann und die Chancen, die damit verbunden sind.
Also das war jetzt das noch bessere Schlusswort sozusagen als vor den Abbinder, weil ich das wirklich eine extrem spannende Arbeit und Facette auch finde und das merkt man und also finde ich beeindruckend, wie Sie das dann eben auch verarbeiten, aber eben auch dafür arbeiten, dass eben dann auch solche Entwicklungsmöglichkeiten gegeben werden. Also ja, ganz vielen Dank dafür und vielen Dank für das spannende Gespräch hier in diesem Podcast und alles Gute für Ihre Arbeit im IOC für Deutschland, ja, aber auch für das Unternehmertum in Afrika und auch für Ihre Sportveranstaltung und dann ja hoffentlich auch bald in Hamburg, also sozusagen Olympia oder was anderes, dass wir da weiterkommen können.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere dritte Spezialfolge zum Thema Olympia in Deutschland und mit wirklich spannenden Einblicken von Michael Mronz. Vielen Dank dafür nochmal und denke, wir haben jetzt in dieser Podcast-Reihe eigentlich wirklich alle Facetten von Hamburg, Deutschland und die Welt sozusagen hier sehr, sehr gut abgearbeitet und viele Fragen beantwortet und insofern hoffe ich, dass euch die Folge hier auch gefallen hat. Dann erzählt es gerne weiter, abonniert den Kanal oder lasst am besten noch gleich eine Bewertung da und gebt ein Feedback und neue Fragen für nächste Folgen über die Social Media Kanäle oder hier in den Shownotes und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid und nochmal vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.